Willkommen in Episode Nummer 6, die erste im Kalenderjahr 2025, wo ich, Janina El-Ansari, für Leila Sterne mit der lieben Angie von Dein innerer Raum spreche. Und ich sage erstmal Hallo Angie.
Hallo Janina, schön, dass wir mal wieder zusammen sind.
Total schön, weil jetzt liegt ja doch schon ein bisschen zurück. Wir können ganz bewusst sagen, es war im letzten Jahr, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Und wir haben heute auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Thema, was uns Sternenmütter wirklich sehr, sehr oft verfolgt. Und zwar das Thema Erwartungshaltung. Und da freue ich mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir da wirklich mal ganz gezielt drauf schauen können.
Ich freue mich auch sehr auf dieses Thema. Ich finde, es ist zum einen sehr, sehr spannend, beide Seiten auch zu sehen, was erwartet wird und wie sich die Betroffenen dabei auch fühlen und was die, an die die Erwartungshaltung gerichtet wird, eigentlich von ihrem Umfeld erwarten. Ja, wir hatten ja vorher schon eine Befragung gemacht und da kamen ja ganz, ganz viele Rückmeldungen und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das jetzt mal miteinander durchgehen und be- und verarbeiten.
Ja, es ist natürlich, also jetzt, es betrifft ja nicht nur uns Sterneneltern. Wir kennen das ja wirklich, welche Erwartungen hat wer an wen. Und da können wir ja jetzt erstmal so drauf schauen, wen es da so gibt, erstmal in diesem Umfeld. Und wenn ich jetzt so heute auf mich schaue, klar, es gibt einmal Erwartungshaltung erstmal von dem Partner oder der Partnerin. Dann gibt es die Erwartungshaltung von Freunde und Familie und natürlich auch Arbeitgeber. Also es gibt da ja wirklich auch so verschiedene emotionale Bindungen. Und du hast es eben schon angesprochen, wir werden heute mal das Format wirklich so machen, dass wir unsere, ich sage einfach mal Stern-Community mit dazu nehmen. Das fand ich wirklich sehr interessant, was da wirklich für Rückmeldungen gekommen sind. Und mir sind da tatsächlich auch einige Sachen wirklich ans Herz gegangen, weil ich echt gesagt habe, ich fühle das gerade so. Also ich fühle das wirklich, was teilweise so Erwartungshaltungen oder Äußerungen, die dann von außen kommen, egal ob dir jemand nahesteht oder nicht, aber mit einem machen.
Ich finde, du hast bei deiner Aufzählung tatsächlich noch mal eine Gruppe der vergessen. Oder was heißt vergessen, nicht mit aufgezählt, die aber interessanterweise gar nicht unwichtig ist. Und zwar die Menschen, mit denen man gar nichts zu tun hat. Diese Gruppe, riesengroß, Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt, die haben interessanterweise auch eine Erwartungshaltung. Auch die erwarten von einem, wie man zu funktionieren hat. Menschen, die man nicht kennt, die nichts über mich wissen, die keine Ahnung von dem haben, was ich mit mir rumtrage an Gepäck. Und die sollten wir auch mit aufnehmen.
Definitiv habe ich tatsächlich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Und es ist ja eigentlich die Gruppe, die sich am meisten rausnimmt, wo du dich wirklich dann auch fragst, okay, also im ersten Moment kommt da ja Wut und so weiter. Da kommen ja auch wieder so viele Gefühle zusammen. Und ich sag's immer, man muss ja wirklich so ressourcenschonend auch irgendwo umgehen. Und gerade diese Gruppe, die ja eigentlich gar nicht ein Recht dazu hat, vielleicht auch, die schafft es sogar am meisten dadurch wirklich Wut auch irgendwo, ja, aufzubringen. Ich würde das heute tatsächlich gerne so machen, Angie, dass wir erstmal so ein bisschen darauf schauen, was für Nachrichten wir zugespielt bekommen haben. Das Ganze natürlich anonymisiert und hier auch sind alle Hörerinnen und Hörer wirklich eingeladen. Lasst uns eure Wünsche immer zukommen, vielleicht auch eure Erfahrungen, weil wir werden das hier nicht alles mit Namen irgendwo wiedergeben, sondern das Ganze bleibt anonymisiert, aber ihr habt die Möglichkeit, halt wirklich unseren Podcast auch mitzugestalten.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir hatten ja tatsächlich diese Umfrage, welche Erfahrungen musstest du machen und was waren so Äußerungen, die die andere gebracht haben. Und da würde ich tatsächlich als erstes auf das Thema Geschwisterkinder eingehen. Und zwar waren da tatsächlich sehr viele Äußerungen bezüglich Sterneneltern, die vielleicht schon ein lebendes Kind auf Erden hatten. Und da gehe ich als erstes mal drauf ein. Und zwar hatte uns eine liebe Mama die Nachricht zukommen lassen, was ihr gesagt wurde: Jetzt muss es doch mal gut sein mit Trauern. Du hast ja ein lebendes Kind. Ich kriege gerade in dieser Sekunde wirklich Gänsehaut. Ich kriege echt gerade Gänsehaut und denke einfach nur, das ist so ein Brocken, der da gesagt wird. Was würdest du da in dieser Sekunde sagen, Angie, wenn jetzt so eine Sternmama genau mit diesem Satz, der sie gerade vielleicht sogar von einem sehr nahestehenden Menschen ja erreicht hat?
Also das, was mir immer wieder auffällt bei außenstehenden Menschen, ist, dass denen gar nicht klar ist, was sie da sagen. Also weder, was sie da sagen, noch was das mit der anderen Seite macht und was ihre Aussage implizit auch überhaupt mitbringt. Ne? Letztendlich sind solche Sätze einfach ein Zeichen, dass der Verlust des verstorbenen Kindes überhaupt nicht anerkannt wird. Und ja, jedes Kind ist einfach einzigartig. Jedes Kind ist einzigartig und der Verlust des einen Kindes kann nicht durch die Existenz eines Kindes auf der Welt ausgeglichen werden. Und Liebe und Schmerz können auch einfach gleichzeitig nebeneinander bestehen. Also die Liebe zu dem lebenden Kind und der Schmerz zum Verlust des anderen Kindes, sind ja zusammenhängende, das muss ja nicht getrennt voneinander zu sehen sein, dass das eine ohne, also nicht neben dem anderen existieren kann.
Ja.
Was würde ich dieser Mutter sagen? Als erstes würde ich dieser Mutter sagen, dass diejenige, die das gesagt hat, einfach nicht weiß, was sie da sagt. Und nicht weiß, was sie bei dieser Mutter damit auslöst. Denn das ist mittlerweile echt eine Überzeugung, die ich gefunden habe. Den Menschen ist es nicht klar, überhaupt nicht. Und als nächstes würde ich mich erstmal um diese Mutter kümmern und ihr wirklich einfach sagen, dass ich ihre Wut, die dabei aufkommt, oder erst einmal fragen, welche Gefühle in ihr dabei aufkommen. Weil diese Palette an Gefühlen ist ja auch so vielfältig. Und ihr dann wirklich einfach sagen, deine Liebe und dein Schmerz dürfen nebeneinander bestehen.
Ja, es ist berechtigt.
Unbedingt. Und ich glaube, wir müssen ich würde jedem empfehlen, zu versuchen, eine gewisse Resilienz gegen solche Aussagen aufzubauen. Oder nicht gegen, sondern für solchen Aussagen gegenüber. Zu sagen, ich bin fein mit meiner Trauer. Und ich lasse mir das nicht sagen. Ich lasse diesen Schwall an Gefühlen, was das mit sich bringt, nicht in mein Leben rein. Ich will das nicht. Es hängen so viele verschiedene Aspekte in den Müttern drin. Du weißt das am besten. Das muss man ja mal dazu sagen. Ich kann meine Erfahrung teilen aus den Gesprächen mit den Müttern. Du kannst deine Erfahrung als Mutter teilen.
Mhm.
Als betroffene Mutter.
Ich glaube halt, es ist sehr schwierig für andere überhaupt nachzuvollziehen, dass Dankbarkeit und Trauer oder auch Freude und Trauer wirklich zusammenlaufen können, dass du ein Leben führen kannst in zwei Welten, in der Welt der Trauer und der Welt der Freude, weil es deckt sich so ein bisschen mit dem, ich weiß noch, wie viele Menschen, und es waren teilweise auch gerade so die Älteren, mir diesen Satz immer wieder gesagt haben, du bist jung, du wirst noch weitere Kinder bekommen.
Ja, aber nichts daran, dass dieses eine Kind nicht bei dir ist.
Genau. Und jetzt ist es ja so, dass ich jetzt seit guten 2,5 Monaten unser Regenbogen hier auf der Erde habe. Und ich finde, seitdem ist tatsächlich die Trauer noch mal präsenter, weil man halt jetzt wirklich, und bei mir war es ja so, ich habe noch kein Kind auf Erden gehabt. Und ich erlebe jetzt so viele Sachen, wo ich mir immer denke, wie wäre das genau bei Leila gewesen? Und diese Freude, wenn du dein gesundes Kind anschaust und in der gleichen Sekunde denkst, warum durfte Leila nicht hier auf Erden sein? Das ist wirklich hart. Und kein Kind ersetzt jemals Leila. Und selbst wenn ich noch 9 weitere Kinder bekomme, dann fehlt ja trotzdem eines. Und was ich glaube, was halt ganz schwer ist, das ist wieder dieses gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Und vielleicht meint eine Person in dieser Aussage eher dieses, weil ich versuche mich mittlerweile auch so ein bisschen immer rein zu versetzen, wie meint mein Gegenüber das? Und vielleicht meinte der Gegenüber wirklich eher so dieses, guck mal, was du auch Positives hast. Du hast hier 2 gesunde Kinder und die brauchen dich. Du musst jetzt auch an diese Kinder denken. Vielleicht waren das eher die Worte, die man sagen wollte, aber es ist dann halt wirklich dieses rausgekommen, ja, jetzt ist doch mal gut. Also Angie, wann ist es überhaupt gut mit Trauer? Also das ist ja auch so dieses Thema. Ist es gut, wenn ich mir 5 Jahre Zeit nehme? Ist es gut, wenn ich nur 1 Jahr Zeit habe? Ich finde, das ist sehr unterschiedlich und man darf da nie die Erwartung als Außenstehender haben, wann Trauer und egal auch wie die Trauer ist, vorbei sein darf.
Du hast uns quasi gerade Themen für 3 neue Folgen geliefert.
Ja,
alle in einem. Brüsch. Wir ackern die jetzt einmal miteinander durch. Ich fange jetzt mal hinten an, das ist das Präsenteste. Man darf halt nicht die Erwartungshaltung an den anderen haben, dass derjenige dann und dann durch ist. Da möchte ich mal ein ganz klares Statement zu abgeben. Als Außenstehender hat man 0 Recht darauf oder irgendwas an dem Trauerverhalten des anderen, an der Dauer, an der Intensität. Meine Trauer gehört nur mir alleine. Ja, es macht was mit anderen, ohne Frage. Das können wir nicht wegdiskutieren. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Familie, wir sind Partner, wir sind Kinder. Aber meine Trauer gehört mir und ich alleine bestimme, wie intensiv sie ist, was es mit mir macht und wie lange sie andauert und wie viel Zeit und Raum ich mir dafür nehme. Und niemand Außenstehendes hat ein Recht auf eine Erwartungshaltung. Du kannst sie haben, ja, deine Sache. Aber ein Recht hast du nicht darauf, nicht wenn es meine Sachen betrifft. Ja, das ist mal das Allererste. Und ich empfehle wirklich jeder Mutter, ich möchte jetzt in diesem Fall mal über Mütter reden, denn wir richten uns meistens an die Mütter und die sind es, die mit uns sprechen. Natürlich gilt das auch für Väter. Lebt diese Haltung. Nehmt sie für euch an. Meine Trauer, mein Recht. Und die Außenstehenden, das darf man denen auch sagen, wirklich sagen, pass auf, du hast kein Recht auf eine Erwartungshaltung an mich. Du kannst was erwarten, ja, aber du hast kein Recht. Und ich bin nicht in der Pflicht, deine Erwartung zu erfüllen.
Da will ich kurz was zu sagen, um dir einmal kurz wieder zu spiegeln, was für Kommentare dann natürlich auch kommen, weil ich sag mal, du betreust oder begleitest mich ja seit dem Anfang und ich habe ja irgendwann auch angefangen, mir eine gewisse Stärke aufzubauen und meinem Gegenüber halt auch ganz klar zu sagen, was meine Rechte sind, was ich möchte oder nicht möchte. Und ich erlebe es dann tatsächlich ganz oft, dass wenn du dir dann schon, wenn du den Mut aufbaust, und ich sage sehr bewusst, dass es Mut ist, auch zu sagen, hier sind Grenzen oder so und so wünsche ich damit umzugehen, dass tatsächlich von deinem Gegenüber dann auch solche Sätze wiederum fallen können wie, du bist zu hart geworden, du bist empathielos, du bist egoistisch. Und ich habe mittlerweile für mich selber entdeckt, dann bin ich halt egoistisch, weil ich muss da einfach auf mich selber schauen. Also ich habe ich habe ja nur begrenzt Ressourcen. Und gerade Trauer ist ja wirklich etwas, was deine Ressourcen nochmal ganz, ganz anders aufstellt. Und ich habe da mittlerweile eine gesunde, ist mir scheißegal, Haltung.
Wir befinden uns in einem Grundsatzproblem. Und zwar in diesem Grundsatzproblem aus, was sehe ich und was weiß ich eigentlich? Du bist hart geworden. Hm. Nein, nicht du bist hart geworden, sondern ich empfinde dich als hart. Weil das, was ich empfinde und was du bist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen für uns. Wir können die Menschen nicht darin verändern, dass jemand sagt, du bist so hart geworden. Aber ich kann zum Beispiel zurücksagen, das ist deine Sicht, nicht meine.
Ja.
Und letztlich, das ist wirklich etwas, was ich immer wieder merke. Ich kann die Frauen, die Eltern quasi, ich kann deren Welt nicht ändern. Ich kann nicht die Welt um sie herum verändern. Ich kann nicht zu jedem Einzelnen hingehen und ihm sagen, wie er jetzt mit den Eltern umgehen soll. Ich kann nur die Eltern begleiten. Und ich kann den Eltern nur nahelegen, zu sagen, pass auf, arbeite an dir, wie du vielleicht eine gewisse Schlagfertigkeit mitbringst und eine Sicht. Ich kann dich nur darin bestärken, wie du die Dinge für dich verarbeitest. Wenn ich zu dir sage, du bist hart geworden, dass du sagst, das ist deine Sicht. Danke dafür. Also, ne? Danke, dass du mir das so sagst, aber ich sehe mich anders.
Ja.
Und du hattest eben noch so ein paar schöne Punkte, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Und ein wichtiger Punkt ist, in dem, was du eben auch erzählt hast, wir glauben immer, und ich finde gerade im Moment ist die Zeit so extrem in Schwarz und Weiß, und es gibt nicht immer nur entweder oder. Es gibt nicht immer nur das eine oder das andere. Es gibt in unserem Leben ganz viel und.
Mhm.
Das und das andere ist auch da. Und das gibt es. Und für den Außenstehenden mag das so sein, dass er denkt, Mensch, jetzt habt ihr doch ein gesundes Kind. Zum einen weiß man nie, wie lange ein gesundes Kind auch gesund bleibt.
Richtig.
Das ist eben auch etwas, das hat uns ja das Kind davor schon gezeigt, dass auf nichts Verlass ist. So.
Und die Trigger, die man ja auch dadurch hat, ne? Wir hatten das ja gerade erst bei einem Stern-Treffen, wo wir ja auch zwei ganz wundervolle Mamas dabei haben, die ja schon vorher Erdenkinder hatten. Und also die Geschwisterchen im Grunde genommen. Du wirst ja jeden Tag trotzdem auch damit konfrontiert. Und bevor du weiterredest, Angie, weil es passen nämlich auch noch zwei weitere Antworten, die ich sehr gerne mit dazu nehmen würde, nämlich noch mit da rein. Die eine Mama kommt mit dem Punkt, sei doch froh, du hast zwei gesunde Kinder. Und die andere, du hast doch ein gesundes Kind, sei froh. Weißt du, was ich hier ganz wichtig finde, Angie? Man darf immer eins nicht vergessen. Eine Person von außen, die sich das Recht vor allem da rausnimmt, so einen Satz loszuhauen, die sieht vielleicht diese Sternmama, ich sag mal eine Stunde am Tag, vielleicht 10 Minuten, vielleicht ist es sogar eine Person, die sieht sie alle nur ein paar Tage. Ich finde es immer ganz, wie soll ich sagen, ich finde es irgendwo so grenzüberschreitend, Aussagen zu treffen, wenn du gar nicht weißt, wie die Person ist, weil vielleicht sind das alles drei Mamas, die jeden Tag wirklich als erstes sagen, ich bin dankbar dafür, dass mich meine Kinder hier halten und dass die meinem Leben noch einen Sinn geben. Und das hat, trotzdem kann ich traurig sein und ich darf trotzdem trauern und gleichzeitig auch dankbar sein. Und das finde ich immer so schwierig für gegenüberliegende Personen. Und ich habe immer die Hoffnung, Angie, dass ganz viele unbeteiligte Personen unseren Podcast tatsächlich auch hören, weil er irgendwo ein guter Ratgeber, glaube ich, eher sogar für die außenstehenden Personen ist, weil ich auf mich bezogen, und da rede ich jetzt einfach mal, wie das bei mir ist, mit der Geburt von Laylas kleinen Schwester, es hat mich nicht geheilt. Das wird es niemals, weil diese Wunde, die da ist, die wird immer da sein. Aber ich habe seit diesem Tag, und das sagte mein Mann mir, wieder ein Leuchten in meinen Augen, weil ich wieder einen Sinn habe. Mein Leben hat sich vorher sinnlos angefühlt. Das sage ich ganz klar. Und trotzdem ist es so, ich kann Laylas kleine Schwester in den Arm nehmen, ich kann sie küssen, ich kann sie knuddeln und dankbar dafür sein, dass sie als noch gesundes Kind, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind ja jeden Tag verbunden mit so vielen Frauen, die uns die Geschichten ihrer Kinder erzählen. Ich kann da jeden Tag für dankbar sein, aber ich darf genauso traurig sein, dass Layla nicht dabei ist und dass Layla das alles nicht miterlebt. Und das sehen aber andere Personen nicht. Andere Personen sehen nur, ja, aber Janina hat doch jetzt ein Kind. Also jetzt, warum geht die denn noch jeden Tag hier zum Friedhof? Warum ist sie denn trotzdem noch traurig? Sie hat doch jetzt das, was sie wollte. Nein, das habe ich niemals, weil ich hätte gerne beide meine Töchter in den Arm.
Es ist immer so, ich finde diese Aussage mit dem, und letztendlich egal, was danach kommt, dieses sei doch froh. Ich finde die so anmaßend, weil das so impliziert, dass ich nicht froh bin, dass ich nicht dankbar bin. Natürlich bin ich froh, dass mein zweites Kind lebt. Natürlich bin ich froh, dass mein Kind gesund ist. Also wie natürlich.
Ja.
Das heißt doch, aber das eine heißt doch nicht das andere. Deshalb heißt es doch nicht, nur weil ich, also zum einen, wie gesagt, anmaßend mir zu unterstellen, dass ich nicht froh bin. Ich bin froh. Und auch als wenn man den Hals nicht voll genug kriegen würde. Ne?
So, ja.
So, freu dich doch, dass dein Kind lebt. Ja, entschuldige bitte mal, das sagst du einer Mutter, die zwei Kinder geboren hat. Sei doch froh, dass eins lebt. Also weißt du, das ist, als wenn ich hingehe und demjenigen das Bein absäge und sage, sei doch froh, dass du das zweite hast. Ist ja nicht schlimm. Du hast doch eins. Lauf doch weiter. Ach, geht gar nicht ohne Krücken. Ach, ja, na ja, gut, komm. Aber du hast doch eins. Ist doch nicht so schlimm. Also, ich bin ja ein großer Freund davon, mein Kunden, Klienten, Mandanten, Gästen zu versuchen, das Selbstvertrauen zu stärken und wirklich zu sagen, bau deine Resilienz auf gegen diese Sätze, so schwer es auch ist, versuche deinen Frieden und deine Ruhe zu finden und finde Vergleiche, die du zurückgibst, um den Menschen zu zeigen, was sie da sagen. Und jemand, der noch kein Kind verloren hat, dem wirst du nicht sagen können, also du weißt doch gar nicht, wie das ist. Nee, weiß er eben auch wirklich nicht. Deshalb ist er sich gar nicht bewusst über das, was er sagt. Ich finde, so was wie jetzt zum Beispiel mit dem Bein, das versteht, glaube ich, jeder. Das versteht jeder. Ja, was sagst du denn da? Was sagst du denn da zu mir? Und dieses sei doch froh, dass du noch ein lebendes Kind hast, weißt du, das klingt immer so, als ob die Trauer nicht gerechtfertigt wäre. Also als wenn das weniger schlimm sein sollte. Das ist ja völlig absurd. Und es ist ja völlig unabhängig davon, wie viele Kinder du hast. Also das eine Kind hebt ja nicht die Trauer über das andere Kind auf. Denn das eine ist das eine und das andere ist das andere. Das kann man nicht, das ist nichts, was man verrechnet. Man sagt ja auch, weißt du, Liebe ist nichts, was sich halbiert, dadurch, dass du es zwei Menschen schenkst.
Ja.
Aber so ist es eben auch in die andere Richtung. Trauer wird nicht dadurch aufgehoben. Natürlich, ich freue mich so sehr, das, was du eben gesagt hast, dass du wieder ein Leuchten in den Augen hast und etwas, was dich glücklich macht, durch dieses zweite Kind, durch diese zweite Tochter. Letztlich ist das, was ich sagen sollte, als Außenstehender, als Gegenüber, doch ich freue mich so sehr für dich, dass in deiner ganzen Trauer auch wieder etwas Schönes, was dir Hoffnung schenkt, einen Platz gefunden hat. Weil so rum ist es letztendlich. Es ist nicht so, dass die Liebe auf die Trauer gesetzt wird und die Trauer ist weg, sondern die Trauer ist immer noch da und genauso groß. Und es wird eine Hoffnung, eine neue Liebe, ein Lichtstrahl da reingesetzt. Und sicherlich kann Liebe heilen. Du liebst dein verstorbenes Kind auch. Das wollen wir bitte außer Frage stellen. Aber ich glaube, dass das, was jetzt da ist, lebend und zum Anfassen, also wirklich in Präsenz und alles das, was du an Gefühlen hast und an was ihr an Erlebnissen miteinander habt, an schönen Momenten, das kann zu einem positiven Heilungseffekt beitragen. Ne? Es hat einen positiven und einen heilenden Effekt. Aber es wird nicht, niemals das Geschehene wegmachen. Niemals. Wie soll das gehen? Es wird nur dazu beitragen, dass du das Geschehene ein bisschen leichter tragen kannst, weil du etwas Schönes hast, quasi was so ein bisschen zu der Traurigkeit eine gewisse Fröhlichkeit als Ausgleich dazu gibt. Dass es sich anders anfühlt. Die Waagschalen sind immer noch gleich voll. Die Schale der Trauer wird nicht leichter dadurch, sondern es wird die Schale der Liebe und des Glückes, die wird ein bisschen schwerer, also die wird größer und dadurch gewinnt es ein neues Gleichgewicht. Es ist aber nicht weniger Trauer da, sondern es fühlt sich nur anders an. Und das ist es.
Ich muss tatsächlich sagen, die nächste Nachricht, die ich vorlese, bei der habe ich sehr schlucken müssen, Angie. Da saß ich wirklich da und habe gedacht, ich glaube, ich wäre in dieser Sekunde ausgerastet. Ich lese einmal kurz vor.
Ja.
Ich habe zwar noch kein Sternenkind, weiß aber, dass es in der Zukunft so sein wird. Sie ist sehr lebensverkürzt erkrankt. Und als wir kürzlich unsere zweite Schwangerschaft verkündeten, sagte ein Verwandter, in Anführungsstrichen, Name unserer Tochter, 2.0. Ich dachte, ich spinne. Nie wird es den Ersatz für meine Erstgeborene geben. Ich weiß das noch, als ich ja auch verkündet habe und ich habe damit ja auch sehr lange gewartet. Ich weiß das noch, als ich es verkündet habe. Und bei dieser Mama muss man dazu sagen, noch ist das Kind auf Erden. Sie weiß, ihr erstgeborenes Kind wird irgendwann versterben. So eine Aussage, ich habe in der Sekunde nur so mich selber erinnern müssen, als auch eine sehr nahestehende Person so sagte, ja, hoffentlich wird's ein Mädchen, weil ich habe noch so viele Geschenke von Leila hier. Und das ist wieder dieses, wo ich so denke, also sind so schlimme Aussagen, weil sie machen, also geben uns Müttern das Gefühl, wir ersetzen einfach nur. Also es wird einfach ausgetauscht. Und das tut einfach so weh, Angie. Ich sehe es gerade bei dir, du hattest gerade selber Tränen in den Augen, als ich das vorgelesen habe. Wie geht man in so einer Sekunde damit um? Also ich weiß, ich habe damals nur geschluckt und habe es danach erst verarbeiten müssen und habe Monate später erst der Person wirklich gesagt, was ich gefühlt habe, wie ich das fand. Und das Schlimme war, die Person sagte dann auf einmal, nee, so habe ich das ja nicht gemeint, so habe ich das doch nicht gesagt und so. Und mein Mann musste ein bisschen schmunzeln, weil der war bei dieser Aussage sogar dabei.
Also, ja, du hast es gesehen. Also ich bin ja auch nicht frei von meinen Gefühlen. Und mich nehmen solche Sachen auch tatsächlich mit. Ich kann dir auch nicht sagen, wie ich reagiert hätte, wenn ich sowas also überhaupt gehört hätte. Tja, das muss immer erstmal sacken, ne? Ich finde das Ausmaß dieser Aussage. Ich finde schon dieses 2.0. Dieses wirklich wie so ein Release irgendwie. Wir haben jetzt ein Release rausgebracht, jetzt kommt das Neue. Das ist so ekelhaft. Das ist wirklich, ich empfinde das als eine richtig ekelhafte Aussage. Und ich finde den Gedanken schon ekelhaft. Ja. Den Gedanken an sich. Und du hast es eben schon gesagt, das Kind, das erstgeborene Kind ist noch auf dieser Welt. Es ist also sehr, sehr krank. Man weiß, dass es sterben wird. Das alleine ist so furchtbar. Was soll man Eltern sagen, die ihr Kind verlieren oder die wissen, dass sie es verloren haben? Was soll man da sagen? Damit geht es ja schon mal los, ne? So. Und jetzt sitzt diese Mutter da und bekommt so einen Satz präsentiert. Auch hier kann ich wieder der Mutter nur sagen, guck, was das in dir auslöst. Guck, welche Gefühle da sind. Und denke daran, es sind deine Gefühle, es bist nicht du. Du bist nicht dein Gefühl, sondern das Gefühl ist da. Und bekomme erstmal Abstand dazu, weil ich glaube, in dem Moment kann man gar nichts dazu sagen. Du merkst es an mir selbst, ich kann gerade wenig dazu sagen, weil ich das wirklich eine ganz, ganz furchtbare Aussage finde. Ich finde es wichtig, ich würde mir wünschen, dass derjenige, diejenige, die das gesagt hat, das hier vielleicht mal hört und sich Gedanken darüber macht, was macht es mit der anderen Seite?
Und ich finde, was ganz wichtig ist, und dieses Gefühl, das muss ich dir beschreiben, weil du das selber ja gar nicht wissen kannst. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel darüber, und ich glaube, dass es sogar denjenigen, die ein Erdenkind schon hatten, als sie ein Sternkind dazu bekommen haben, ich kann nur von mir als Mama eines Regenbogenkindes sprechen. Du hast selber sowieso schon ganz oft Gewissensbisse. Du hast ganz oft Gewissensbisse. So, hey, weder soll das Erdenkind sich irgendwo so fühlen, du bist ein Ersatz, noch soll das Sternenkind dieses Gefühl haben, ich wurde ersetzt. Damit sind wir Mütter sowieso jeden Tag beschäftigt. Und dann solche Sätze noch zusätzlich, das ist einfach schlimm. Also ich weiß gar nicht, du bist aber, glaube ich, selber so, oder ich weiß ja, man ist so geplättet in einer Situation und denkt so, das hat die Person doch jetzt nicht wirklich gesagt. Das wurde jetzt nicht gesagt, weil ich merke das ja, wenn ich zum Beispiel so Leylas kleine Schwester zum Beispiel Kleidung anziehe von Leyla, die ich ja noch hatte, dann denke ich so auf der einen Seite, okay, hoffentlich wird mein Erdenkind mir niemals sagen, oh Mama, ich muss immer alles auftragen, was Leyla mir hinterlassen hat. Auf der anderen Seite denkst du so, Gott, fühlt sich das vielleicht, wenn mein Sternenkind das sieht, jetzt irgendwie falsch an, dass ich die Sachen nochmal benutze. Also es reicht doch schon, dass wir uns selber so oft irgendwo mit uns selber ins Gericht gehen. Ich finde das einfach, ich finde seelische Misshandlung. Danke, dass mir das gerade eingefallen ist. Ich finde es wirklich seelische Misshandlung, muss ich dir sagen, Angie, dass Menschen sich sowas, und ich finde so viel Boshaftigkeit einfach in diesem, wie kann man da sagen, das Kind ist noch am Leben und dann Name 2.0, da steckt so viel Boshaftigkeit tatsächlich in so einer Aussage. Also da kann ich noch nicht mal was gut reden, Angie.
Das Problem ist, in der Gesellschaft und in diesen ganzen Aussagen und in dem Umgang damit, dass wir Worüber sprechen wir? Also bleiben bei unserem, wirklich jetzt mal bei unseren Eltern, die mehr als ein Kind haben. Also immer den Fall, dass entweder ein älteres Kind noch lebt oder ein Regenbogenkind gefolgt ist. So, am Ende reden wir über zwei Kinder. Du hast zwei Kinder. Status irrelevant. Du hast zwei Kinder, es sind Geschwisterkinder. Und ich finde es so faszinierend, was das mit den Außenstehenden macht, darüber diese Wertigkeit von Leben und Tod da einfließen zu lassen. Und auch so abzuwerten, zu sagen, wenn das Kind die Welt verlässt, dann ist das Buch geschlossen.
Ja.
Das mag sein, dass das Leben beendet ist, aber der Fußabdruck in der Familie, ein Teil der Familie zu sein und die Familie lebt weiter mit diesem Kind. Egal, ob es lebt oder nicht lebt, dieses Kind ist ein Teil dieser Familie und die Familie lebt damit weiter. Und ich finde es unheimlich anmaßend, dem diese Wertigkeit zu geben. So. Und weißt du, ich finde, stell dir mal vor, du hast zwei lebende Kinder und du gehst zu einer Mutter hin und sagst, na, ist das zweite produziert damit für den Fall, dass das erste stirbt?
Ja.
Alter, ey, da würdest du sitzen und sagen, wie kannst du sowas zu mir sagen? Ja, genau. Wie könnt ihr sowas sagen? Wir reden über zwei Kinder, der Status ist nicht wichtig. Ich muss dazu sagen, viele, viele Jahre zuvor, da war ich wirklich sehr, sehr jung, ich glaube, es ist wirklich 20 Jahre her, ist im erweiterten Kreis auch ein Kind verstorben. Es ist tot zur Welt gekommen. Und die Eltern haben mehrere Kinder. Es waren, glaube ich, schon drei Kinder da. Ich glaube, sie war die vierte. Und sie ist verstorben. Und dann kam immer wieder, also egal, ob es Weihnachten war, Geburtstage oder wie auch immer, wurden halt diese ganze Familie aufgezählt mit im Herzen. Und damals habe ich auch irgendwann gesagt, meine Güte, ich muss doch sagen, ich habe das für mich gedacht. Ne? Ich bin damit nicht rausgegangen und habe das zu ihr gesagt. Ich habe für mich gedacht, es muss jetzt nicht mal gut sein. Die hat ja drei Kinder, ne, so auf Erden. Und mir tut das heute so leid, dass ich das gedacht habe. Rückwirkend, wie gesagt, es ist viele Jahre her. Ich war auch bedeutend jünger und unerfahrener. Und es tut mir unheimlich leid, dass ich diesen Gedanken hatte. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn nie ausgesprochen habe. Und heute denke ich, rückwirkend betrachtet, finde ich das so toll, dass diese Mutter das immer wieder gemacht hat und immer wieder und immer wieder. Und ich will gar nicht wissen, durch was für eine Hölle sie gegangen ist, wie viele Menschen ihr gesagt haben, ne, jetzt ist doch mal gut. Und dass sie das für sich beibehalten hat und dass sie ihre verstorbene Tochter als Mitglied und Teil der Familie weiter hat existieren lassen. Weil das ist es ja. Das Kind lebt nicht mehr, aber es existiert.
Aber es gehört mit dazu.
Und ist dazu. Es existiert in der Geschichte. Es ist ein Teil der Geschichte. Die Geschichte ist nicht beendet. Lass uns auf den nächsten Satz gucken.
Ja, der passt auch sehr gut dazu. So viele denken, es wäre wie wenn man krank war. Nach kurzer Zeit ist alles wieder gut und behandelt einen, als hätte man nur ein Kind. Aber ich bin Mama von zwei. Auch wenn mein Engel nicht an meiner Hand ist. Es tut so weh. Auch sie ist Teil unserer Familie. Aber die meisten tun so, als wäre es nicht so. Genauso unpassend sind diese Sprüche, dass man doch froh sein soll, ein gesundes Kind zu haben. Nein, ich darf auch trauern und meinen Verlust zeigen. Mein zweites Kind fehlt auf Erden und so wird es immer sein. Ja, also unterstreiche ich zu 100%. Ich hätte tatsächlich jetzt das Gleiche irgendwo vielleicht mit anderen Worten wiedergegeben, aber zu 100% den gleichen Inhalt. Ich weiß noch, wie kurz nach der Geburt von Leylas kleinen Schwester hatte ich einen Anruf und die Person meinte das gar nicht böse, aber in mir hat es irgendwie so einen Schmerz hervorgerufen, weil die Person meinte dann so, und wie ist es das erste Mal Mama zu sein? Wo ich so meinte, nee, ich bin nicht zum ersten Mal Mama. Ja, du hast recht, ich durchlebe jetzt dieses ganze Thema, die Nächte und so weiter mit einem Neugeborenen das erste Mal. Aber ich bin zum zweiten Mal Mama geworden. Und es tat, also ich habe das sofort gemerkt, der anderen Person tat das selber so, 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 so leid. Aber ich habe mir da wirklich, und das, ich spreche jetzt einfach mal eine Empfehlung für diese Mama aus, ich habe es nämlich genau, oder mache es genauso wie die Person, die du im Alter von 20 in deinem Umfeld hattest. Ich schreibe bewusst Geburtstagsnachrichten, immer mit Leila auch dazu. Zum Beispiel bei der Verlobung von meinem Schwager hatte ich was von Leila mit in der Tasche, einfach weil ich finde, dass Leila an solchen Tagen dabei ist. Und ja, andere mögen das vielleicht komisch finden, so, hey, warum schreibt sie Nachrichten und unterschreibt für ihre Tochter quasi mit? Aber ich habe nun mal zwei Töchter und für mich, wenn ich selber als Mama anfange, die Existenz von Leila irgendwo zu verstecken oder kleinzureden, dann passiert genau das, wovor ich am meisten Angst habe. Andere vergessen Leila und man redet nicht mehr über Leila. Ich glaube aber durch meine sehr offene Haltung damit, dass ich bewusst Leila mit einbinde, weil ich sag immer, wir sind zu viert und ich bin so dankbar, dass auch mein Mann das immer sagt. Der sagt immer, wir vier und er liebt uns drei so sehr. Und wenn ich als Mama anfange, das zu verstecken, dann laufe ich einfach Gefahr, dass ich wirklich an diesem Punkt komme, wo keiner mehr drüber sprechen will. Und ja.
Ich möchte da auch zu sagen, ich finde eben, das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, auch über deinen Mann, ne? Ihr lebt nach außen, dass es für euch ganz normal ist. Ihr seid vier. Ihr saß zu viert. Und ich möchte auch alle Eltern da draußen ganz doll darin bestärken, sich so aufzustellen, wie sie es brauchen. Ne? Und umso stärker, also umso mehr man sich selber darin stärkt, wie es einem geht, wie man damit umgehen möchte und dass der Umgang für einen selber okay ist, umso präsenter geht das auch nach außen und umso stärker geht es auch nach außen. Das heißt, diese Erwartungshaltung, dass die an einen gerichtet werden und das Gefühl, die nicht erfüllen zu können oder nicht erfüllen zu wollen und die Schmerzen und Gefühle, die es in mir auslösen, haben ja auch ganz viel damit zu tun, wie stark ich mich für mich selbst aufgestellt habe, ne, mit meiner Meinung zu mir selber. Und letztendlich, wenn wir darauf zurückkommen, wie gehe ich mit den Erwartungshaltungen anderer um?
Ja.
Gegenfrage, wie gehst du mit dir selber um? Am Ende geht es immer nur um dich selbst.
Ja.
Ich kann nur dich darin bestärken oder euch, wen auch immer. Wir müssen immer bei uns selber anfangen. Und zwar nicht darin, uns zu hinterfragen. Natürlich sollten wir das immer machen. Ich denke aber, das Wichtigste ist zu sagen, alles, was ich tue, tue ich bewusst, hundertprozentig, weil ich es so will. Ich entscheide, dass ich in dieser Trauer so sein möchte. Und ich entscheide auch, wie ich jetzt damit umgehen möchte. Ich entscheide, nicht ihr. Und letztendlich, dass uns diese Erwartungshaltung anderer so verletzen, hat ja auch ganz viel damit zu tun, was wir uns eben wünschen. Was haben wir uns gewünscht, was wir jetzt hören? Warum? Das müssen wir uns immer wieder mal fragen. Warum tut mir das, was der andere gesagt hat, gerade so weh? Warum?
Ja.
Warum tut es mir weh? Und an dem Punkt müssen wir für uns ansetzen. Nochmal, wir kriegen die Welt da draußen leider nicht verändert. Wir kriegen die Menschen nicht verändert. Du hast es vorhin sehr, sehr schön gesagt. Was läuft an unseren Podcasts eigentlich falsch? Es hören die Falschen. So, es hören die Betroffenen, aber nicht die Verursacher des Schmerzes. Also wir reden miteinander, wir sprechen Und das ist auch gut. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ihr seid die besten Zuhörer und ihr seid die richtigen Zuhörer. Aber letztendlich müssten wir quasi die anderen bewegen, zu hören, wie es euch geht, damit sie lernen, was sie bei sich verändern müssten. Und wir bekommen sie aber nicht. Das heißt, was bleibt uns denn? Es bleibt uns nur an uns selbst zu gucken und zu arbeiten. Wo bin ich? Wo stehe ich? Warum tut mir das so weh? Und was kann ich für mich tun, damit es mir weniger weh tut? Zum Beispiel ganz fest für sich, so wie ihr das macht, was ich ganz, ganz toll finde, sich für sich aufzubauen und zu sagen, wie wollen wir eigentlich zueinander stehen als Familie und wie möchten wir gesehen werden für uns? Also wie wollen wir uns füreinander aufstellen? Und wenn ihr ganz fest euch miteinander vereint und sagt, so möchten wir das und wir möchten, dass unser verstorbenes Kind als ein Teil dieser Familie gesehen und geehrt wird und respektiert wird, umso sicherer ihr euch da drin seid und umso besser ihr damit auch nach außen tretet und die Menschen auch so in ihre Schranken weist, umso mehr Akzeptanz entsteht auch. Und umso weniger seid ihr verletzt. Dann verletzt dich dieser Satz gar nicht mehr so. Wir hatten das gerade in unserer letzten Trauerrunde, dieser Satz, den ich euch erzählt hatte, den ich so geil fand. Der hat mich so bewegt. Ich entscheide, wer mich ärgert.
Ja.
Ich entscheide, wer mich ärgert. Ich habe das selber in einem Podcast gehört und ich fand es so, so super, weil genau so ist es. Du allein entscheidest. Und entscheide dich dafür, dass es dich nicht ärgert. Entscheide dich dafür, zu sagen, ich baue meine Resilienz auf gegen diese Erwartungshaltung und ich bleibe dabei, mich so zu verhalten, wie ich mich verhalte, weil es mein Recht ist.
Ja, da muss man einfach auch hart sein. Also wirklich, da muss man hart sein und selber aussortieren. Ne?
Das
also,
kannst du doch vielleicht selbstbewusst nennen.
Ja, oder selbstbewusst, ja.
Das Selbstbewusstsein der Mütter und auch der Väter, aber insbesondere, wie gesagt, nochmal der Mütter, weil ich meistens mit Müttern rede. Das Selbstbewusstsein der Mütter geht verloren. Ich hatte so einen Satz auch von einer Mutter gehört, der mich super doll bewegt hat. Die sagte, zusammen mit dem Kind habe ich das Vertrauen in meinen Körper verloren.
Ja, ich kann mich dran erinnern.
Gymnastik. Und das war auch so ein Satz, da ich hatte echt Tränen in den Augen. Ich musste den Satz lange, lange nachbrennen lassen bei mir und den reifen lassen und mir im Klaren werden, was für eine Macht hat dieser Satz? Gemeinsam mit dem Kind habe ich das Vertrauen in meinen Körper verloren. Und das ist ja etwas, was uns auch immer wieder begegnet. Die Frauen haben nicht nur das Vertrauen in ihren Körper verloren, die haben das Vertrauen in die Menschheit verloren. Sie haben
in sich selber.
Und in sich selbst verloren. Da sind so viele Themen. Und für mich in meiner Arbeit, und ich denke, das geht vielen anderen auch so, ich kann als wichtigsten Punkt meiner Arbeit immer nur sagen, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, damit geht es los. Umso mehr du dich um dich kümmerst und um dein Selbstbewusstsein, das wieder ganz behutsam Schritt für Schritt aufzubauen, umso resilienter wirst du auch für Angriffe von außen.
Dazu passt tatsächlich unsere letzte Einsendung, weil ich sehe gerade, es ist immer so faszinierend, wie schnell die Zeit rennt mit dir bei der Podcast-Aufnahme. Das Regenbogenkind wird morgen zwar schon 5 Jahre, aber damals wollte meine Mutter, dass ich nach dem Sternenkind bei einem Regenbogenbaby erst etwas nach der 12. Schwangerschaftswoche von der Schwangerschaft verrate. Ich würde da tatsächlich als Sternenmama sowas ja auch schon durchlebt hat, nach einem Sternenkind, ein Regenbogenkind, einmal gerne direkt das erste Wort zu nehmen. Ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Jeder muss da selber die Entscheidung treffen, weil ich kann zum Beispiel sagen, bei mir waren es ja nicht die ersten 12 Wochen, die irgendwo entscheidend waren, sondern es war ja am Ende der Schwangerschaft. Also wenn es danach gegangen wäre, dann hätte ich bis zur 38. Schwangerschaftswoche niemanden was von Laylas kleinen Schwester erzählen dürfen. Und es ist doch egal, in welcher Schwangerschaftswoche du ein Kind verlierst. Es hat doch genauso, es ist da ja eine Mama, die einen Wunsch hatte, Mama zu werden. Und da ist der Schmerz vielleicht in der 6. Schwangerschaftswoche der gleiche wie in der 25. Schwangerschaftswoche. Und ich finde, diese Entscheidung, die müssen die Eltern treffen. Also in allererster Linie. Und ich hoffe, hier fühlen sich jetzt keine Sternväter irgendwie angegriffen. Aber ich finde, in allererster Linie ist es tatsächlich die Mama, die da entscheiden muss, möchte ich mich anderen mitteilen? Ja, das Risiko ist in den ersten 12 Wochen höher als danach. Aber wenn diese Mama es richtig empfindet, vielleicht schon in der 5. Woche anderen davon zu erzählen, dann finde ich das richtig. Also diese Entscheidung liegt wirklich bei den Eltern. Wann möchte ich mich mitteilen? Und ich finde es, ja, es ist vielleicht, hätte eine gute Empfehlung der Mama sein können. So, Mensch, Kind, wenn ich jetzt schwanger wäre, ich würde es vielleicht erst ab der 12. Woche erzählen, weil ich vielleicht so ein Mensch bin. Ich möchte nicht damit konfrontiert werden, falls vielleicht was passiert. Das ist eine andere Ausgangssituation, als zu sagen, erzähl es niemandem in den ersten 12 Wochen. Das gibt ja dir schon das Gefühl, meine Mama glaubt nicht dran, dass alles gut wird.
Mich würde immer mal interessieren, was derjenige, diejenige, die das gesagt hat, also was der Hintergrund dieser Aussage war. Ich nehme jetzt mal an, einfach mal in die Tüte gedacht, das ist jetzt, also das ist die Mutter, ne? Die Mutter der werdenden Mutter. Die ist ja auch Betroffene. Also, ne? Muss man ja mal sagen, das ist jetzt also die Großmutter, die ihr Enkelkind verloren hat. So. Kann auch sein, dass sie vielleicht das wirklich ja auch schützend gemeint hat, also schützend für ihr eigenes Kind, für ihre Tochter, die sie sieht, wie es ihrer Tochter jetzt sagt, vielleicht auch, weißt du, dass sie vielleicht auch sagen wollte, tu dir selber einen Gefallen, behalte das für dich, damit das, weißt du, wenn du dann auch noch sagen musst, es hat nichts geklappt, das Kind ist abgegangen, dann wieder diesen ganzen Schmerz von außen zu holen. Es ist ja immer so, ein Satz, 1000 Varianten, was damit gemeint sein kann. Ne? Das ist ja das Schwierige, dass man eben nie weiß, was war damit eigentlich gemeint. Und trotzdem, und jetzt sprechen wir ja hier über die Betroffenen selbst, und diese Mutter hat sich offensichtlich durch diesen Satz als betroffen gefühlt. Und das ist ihr gutes Recht. Das ist ihr gutes Recht, sich dadurch betroffen zu fühlen.
Weißt du, woran ich mich gerade erinnere, Angie? Kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir mal eine Seite aus dem Buch von Tanja Schewtschenko zugeschickt gehabt. Da war es nämlich auch so, da sagte Tanja Schewtschenko, sie hat ja ein Buch geschrieben, Durch die Dunkelheit bis hin zum Glück. Ich bin der Meinung, so war der Titel. Und sie hatte ja auch diesen Satz, und ich erinnere mich an meine Oma, die mir sagte, in den ersten 12 Wochen erzählst du es niemandem, weil es kann ja so viel passieren. Und das ist richtig, es kann viel passieren, Angie. Es kann in den ersten 12 Wochen viel passieren. Es kann danach viel passieren. Und aber es macht es nicht ungeschehen. Und ich finde, die Mama hat selber das Recht. Ja, es kann was passieren. Und möchte ich dann damit konfrontiert werden, dass andere mir sagen, es tut mir leid oder. Aber ich finde, diese Mama hat selber einfach das Recht zu entscheiden, wann möchte ich mich mitteilen.
Unbedingt. Das bin ich total bei dir. Ich finde, wie gesagt, man muss das auch voneinander differenziert sehen. Ich bin da absolut bei dir. Jede Frau hat das Recht darauf, selber zu entscheiden, wann sie sich anderen mitteilen möchte, darüber, dass sie schwanger ist. Und zum Thema Risiko, Ja, sicherlich ist das in den ersten 12 Wochen höher, aber ich weiß, du, wir sprechen hier mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Was soll ich denen denn erzählen?
Ja.
Was soll ich einer Mutter erzählen, wo das Kind mit 1,5 gestorben ist? Sagen wir, ja, 12 Wochen sollst du schweigen? Und dann? So, also was hat es ihr denn gebracht? Nichts. Also, ne, so, das ist das eine Thema. Das andere ist, wie gesagt, nochmal zu diesen Erwartungshaltungen und was es mit uns macht zurück. Oder sagen wir mal mit den Aussagen anderer und was es mit uns macht. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwer. Trotzdem gebe ich das meinen Menschen, die zu mir kommen, immer wieder mit. Und zwar sowohl im Bereich Stressmanagement als auch Trauer und egal, um wen man trauert. Und es ist eh eine Lebensweisheit, ein Lebensrat, den ich immer jedem gerne mitgeben möchte und auch selber für mich beherzige. Wenn ich so einen Satz höre, einfach mal fragen, wie meinst du das? Ganz ruhig. Ich möchte das jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von euch mitgeben. Wenn ich etwas höre, was mich verletzt oder was mit mir macht, mich böse macht oder es mich irgendwie bewegt, einfach mal fragen, wie meinst du das? Und zwar ganz ruhig. Damit kann man den anderen zum einen wirklich sehr, sehr doll peinlich in eine peinliche Situation bringen und den sehr peinlich berühren. Und vielleicht stellt er so eine Frage nie wieder, weil ihm in dem Moment das Ausmaß dessen bewusst wird, was er gesagt hat. Es kann aber auch unheimlich helfen, nämlich zum Beispiel auch damit, dass der andere einem erklärt, wie er es gemeint hat und man selber vielleicht sagt, okay, finde ich trotzdem nicht gut, aber jetzt verstehe ich, was du gesagt hast, weil unser eigener Verstand, nichts ist schlimmer, als wenn ich dir etwas gebe und du überhaupt nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und das macht was mit dir und deinem Verstand und nimmt dir Zeit und Ressourcen und fördert schlechte Gefühle und ne, sorgt dafür, dass ein Kreislauf entsteht, der manchmal gar nicht da sein muss. Also nehmt euch ein Herz, um euch selbst zu schützen. Und frag doch einfach mal zurück, sag mal, wie meinst du das denn jetzt gerade? Erklär mir das doch mal.
Das kann unheimlich helfen. Ich finde, das ist wirklich ein schöner Ratschlag, den wir zum Ende dieser Episode jedem an die Hand geben. Was ich tatsächlich jeder Zuhörerin oder auch Zuhörer da draußen wünsche, einfach auch dieses Selbstbewusstsein, wie du es vorhin gesagt hast, sich mitzuteilen und einfach wirklich zu sagen. Und ich, liebe Angie, weißt du, was ich mir jetzt gerade in dieser Sekunde überlege für unsere nächste Episode? Ich würde gerne mit dir, weil Leila Sterne ist jetzt mittlerweile schon über ein Jahr wirklich, aktiv. Ich würde gerne mit dir einen Jahresrückblick machen, auch wenn wir jetzt schon heute bei der Aufnahme den 31. Januar haben. Aber ich würde gerne mit dir einmal zurückschauen. Was haben wir für besondere Menschen kennenlernen dürfen? Was haben wir auch wirklich bei Leila Sterne aufgebaut? Ich glaube, viele wissen manchmal gar nicht, was wir alles anbieten. Und darüber würde ich gerne nächstes Mal mit dir sprechen.
Sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon.
Ich freue mich auch. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Angie.
Ich sag danke. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.